Es geht ja darum, das Gesellschaftssystem zu gestalten. Und ich glaube, dass es gut wäre, wenn ganz viele Menschen beschließen, dieses System mitzugestalten, auch wenn das manchmal mühsam ist.
Europa, wenn man mal in die Zeitungen schaut, ist Außenpolitik. Europa macht unser Regelwerk, worauf wir Gesetze basieren. Wo zur Hölle ist das Außenpolitik? Das betrifft uns direkt.
Irgendwas mit EU. Der Podcast des Europäischen Parlaments.
Hallo allerseits, mein Name ist Nini Ciclauri. Ich bin leidenschaftliche EU-Aktivistin und ich freue mich besonders, dass ihr in diese zweite Folge des Europa-Podcasts Irgendwas mit EU reinhört. Diese Folge liegt mir wirklich sehr am Herzen, denn es geht ums Machen, quasi mein Stichwort als EU-Aktivistin. Nicht nur reden und debattieren, was natürlich in unseren lebendigen Demokratien sehr wichtig ist, aber vor allem etwas selbst tun, um das europäische Bewusstsein vor Ort zu stärken. Viele fragen mich auch, weshalb ist es überhaupt so wichtig? Bringt das wirklich etwas? Und wie wird man eigentlich eine Aktivistin? Das alles und mehr erfahrt ihr in der Folge 5 vor 12. Ich möchte euch zwei spannende Aktivistinnen vorstellen, die ihr vielleicht schon durch die Medien kennt. Die Klimaaktivistin Lena Schilling und den jungen, auch unermüdlichen Europaaktivisten Dave Cock. Und wie in jeder Folge haben wir auch dieses Mal eine EU-Parlamentarierin zu Gast, und zwar die grüne EU-Abgeordnete Sarah Wiener. Aktivismus hört sich in den Ohren vieler Menschen oft sehr radikal an. Man denkt eventuell an Klimaaktivistinnen, Tomatensuppe, an Kunstwerke oder laute Demos. Ihr fragt euch vielleicht, was Aktivismus tatsächlich bedeutet, wie und warum man zu einer Europaaktivistin wird. Tatsächlich habe ich in meinem Leben das erste Mal Aktivismus erlebt, als ich 11 Jahre alt war. Ich bin ja in Tiflis, der Hauptstadt Georgiens, geboren und auch teilweise dort groß geworden. In den frühen 2000er Jahren marschierten dort in der Stadt viele Familien friedlich mit EU-Fahnen und roten Rosen durch die Straßen und lösten damit eine europäische Revolution im Land aus. Zur Info, das war das Fundament der europäischen Reformen, die später daraufhin im Land umgesetzt worden sind. Und diese Demo war also ein beeindruckendes Bild, das mich geprägt hat und Jahre später in der EU bei den Pulse of Europe-Demonstrationen wieder begegnet ist. Pulse of Europe, kurz für diejenigen, die es noch nicht kennen, ist eine überparteiliche, transnationale, zivilgesellschaftliche Initiative, die sich in 180 Städten in Europa verbreitet hat. Es sind viele Menschen wie damals in Tiflis mit ihren Familien und Europafahnen regelmäßig und zeitgleich auf die Straßen gegangen, um für Europa und die liberale Demokratie ein Zeichen zu setzen. In den vergangenen Jahren als EU-Aktivistin habe ich gelernt, dass Aktivismus ganz vielfältig sein kann. Jeder Mensch, ganz egal wer man ist oder woher man kommt, ist in der Lage, in seiner eigenen kreativen Art und Weise ein Zeichen zu setzen, um eigentlich etwas zum Positiven zu verändern. Zum Beispiel, ob glühen für Europa am Weihnachtsmarkt, malen für Europa an Schulen oder ein Laufen für Europa beim Stadtmarathon. Wichtig war vor allem immer ein Für-Europa-Gedanke. Natürlich muss man dazu aber zuerst einmal ein gewisser Funke überspringen, der einen dazu antreibt, tatsächlich ein Anliegen mit eigener Kraft umzusetzen. Dazu habe ich unseren ersten Gast in der heutigen Folge, die Lena Schilling, eingeladen. Sie ist Österreichs prominenteste Klimaaktivistin und leidenschaftliche Europäerin.
Mein Name ist Lena Schilling, ich bin 21 Jahre alt, ich bin Klimaaktivistin, aber ich würde mich allgemein als eine Aktivistin bezeichnen, die für Gerechtigkeit aufsteht mit ganz viel großartigen Menschen. Ich bin in Wien aufgewachsen, im 12. Bezirk in Meidling, und meine Lohnarbeit ist Tanzlehrerin.
Was war eigentlich so dein Moment, wo du entschlossen warst, ich muss jetzt aufstehen und kämpfen, ich muss jetzt irgendwas tun?
Ich glaube, dass wir oder ganz viele von uns diesen Moment als Kinder schon ganz früh haben, wenn wir irgendwie so, wir kriegen im Kindergarten so Werte mit, wie irgendwie, keine Ahnung, Nächstenliebe, wir teilen Dinge, wir sind nett zueinander, wir beleidigen einander nicht. So diese ganz Basics, die wir mitkriegen von der Gesellschaft. Und dann werden wir älter und uns wird gesagt, na, ganz so ist das doch nicht. Und meine Mama ist Sozialarbeiterin und hat mich in ihrem Beruf einfach viel mitgenommen, weil das auch notwendig war. Und ich habe da recht schnell gesehen, wie groß das Unrecht und die Unterschiede zwischen Menschen sind, und habe das nicht akzeptieren wollen und auch nicht verstanden. Und dann ist immer die Frage, okay, was mache ich jetzt damit? Und ich hatte dann einfach recht früh die Möglichkeit, in verschiedene Organisationen zu gehen und zu lernen, was wie das politische System eigentlich funktioniert und woher diese Ungerechtigkeiten kommen. Und genau, so bin ich politisch aktiv geworden. Und gerade 2015, meine Mama hat ein Flüchtlingshaus übernommen und ich war dann irgendwie Tag und Nacht dort und habe halt irgendwie mitgeholfen, weil es anders nicht ging.
Genau, also in ganz jungen Jahren eigentlich angefangen und dann hat sich das zu Fridays for Future irgendwie entwickelt und mehr Richtung Klima, Nachhaltigkeit, Umwelt. Trotzdem gibt es viele junge Menschen, die dem Ganzen eher apathisch gegenüberstehen. Was glaubst du, ist der Grund dafür?
Weil die Probleme, vor denen wir stehen und die Krisen so groß sind, diese Krisen haben ja alle miteinander zu tun. Also wenn ich über die Klimakrise rede, dann rede ich einerseits über Naturkatastrophen, über Erderwärmung, über Temperaturerhitzungen, aber ich rede auch über globale Ungerechtigkeit. Ich rede über Menschenrechte, ich rede über Frauenrechte, ich rede über all das, was dazugehört. Und ich habe das selber gemerkt, wir stehen oft vor so riesigen Krisen und dann denkt man sich, hey, ich bin eine sehr kleine Frau. Wie soll ich diese Welt verändern? Und ich glaube, dass diese Ohnmacht und dieses, wie kann ich die Welt gestalten, das ist so eine Frage, die ganz viele von uns irgendwie in uns tragen. Und meine Antwort drauf war immer im Kollektiv, das heißt mit Menschen gemeinsam und mit Freundinnen, mit lieben Menschen, mit denen man gemeinsam beginnt, was zu verändern. Und dann ist es schon viel leichter.
Es gibt viele junge Menschen, die etwas tun, die auch auf die Straßen gehen, die demonstrieren gehen, die sich in einer anderen Art und Weise auch engagieren für etwas, sei es für die Demokratie, für Europa, auch für Klima, für Frauenrechte etc. Aber viele tun sich auch ein bisschen schwer damit. Also wie könnte man so junge Menschen wirklich empowern, etwas zu tun, wenn man sieht, dass viele Entscheidungsträgerinnen doch eher ältere Menschen sind, die vielleicht gar nicht wissen, was die jungen Menschen wirklich empfinden und wie sie sich die Zukunft vorstellen?
Ich glaube, der Schlüssel ist nicht über junge Menschen, sondern mit jungen Menschen zu sprechen. Der Schlüssel ist nicht zu glauben, dass das irgendwie aus Desinteresse kommt, sondern den Platz und den Raum schaffen, dass junge Menschen in dieser Gesellschaft tatsächlich auch was zu sagen haben, dass sie junge Menschen sind einfach unterrepräsentiert, gerade in Österreich. Und da die Räume zu schaffen, mit den jungen Menschen ins Gespräch kommen. Und ehrlich, organisiert euch, holt euch eure 2, 3 besten Freundinnen und redet über die Themen, die euch wichtig sind. Und überlegt euch, welchen Einfluss ihr haben könnt. Ich glaube, es beginnt immer damit, dass man irgendwie die Idee hat, hey, ich möchte was verändern. Und dann kann man es auch einfach machen.
Ja, und einer, der das sehr, sehr gut kann, ist der junge gemeinsam für EU-Aktivist Dave Cock. Dave und ich haben uns auf dem Weg nach Kroatien zu einem EU-Schulnetzwerktreffen kennengelernt. Es war und ist nach wie vor nicht zu überhören, dass er ein überzeugter Europäer ist und, wie er sich gerne selbst nennt, ein Vollzeit-Europa-Aktivist. Während viele andere junge Menschen in ihrer Freizeit Serien binge-watchen, verbringt Dave seine Zeit damit, sich EU-Projekte auszudenken, mit denen er hofft, die Menschen über die EU wachzurütteln. Teilweise macht er 45 Events pro Jahr mit Straßenkampagnen, EU-Workshops und vieles mehr. Dave, du bist einer der aktivsten Europaaktivisten, die ich kenne. Was treibt dich eigentlich dazu an?
Die meisten Projekte und Sachen, die ich immer versuche voranzutreiben, sind so typische Jugendbeteiligungsprojekte. Also die Leute, die keine Stimme haben, eine Stimme geben und dass die irgendwie gehört werden. Und das ist auf jeden Fall einer der Punkte, die mich antreibt. Aber auch einfach die anderen Leute in der Bubble und weil es einfach Spaß macht, mit denen zusammenzuarbeiten. Dieses Rumreisen hat einfach so einen Wert hinterlassen und es gibt so viele Leute, die diesen Wert angreifen wollen und die sind so laut. Und ich finde, die Gegenstimmen, also unsere Stimmen für Europa und so, das sind so wenige und die müssen lauter werden und das ist halt so der zweite Ansporn.
Was würdest du jungen Menschen empfehlen, also wo sie jetzt zum Beispiel unmittelbar nach diesem Podcast anfangen können, aktiv zu werden? Was können sie tun? Erster Schritt.
Schaut euch mal in der Umgebung an. Also euer eigenes Umfeld. Wo sind, ich sag mal, Gleichgesinnte, die vielleicht auch, wo es vielleicht auch kribbelt in den Händen. Ich meine, Wie viele Ideen haben wir nicht schon im Wohnzimmer entwickelt, irgendwelche Geschäftsideen oder Events oder sowas, was haben wir uns nicht schon ausgesponnen in unseren Köpfen? Lassen wir solche Sachen doch mal wahr werden und realisieren wir die. Vielleicht nicht die Extremen, die riesig großen, aber wir können mit unseren Freunden und dem wirklich dem kleinsten Umfeld mit 2, 3 Leuten schon zu Hause anfangen, in unserer Gemeinde, in unserem Grätzl, uns Sachen zu überlegen, die sich nachhaltig verändern können. Dann können wir anfangen, mal zu schauen, was für Vereine gibt es denn bei mir in der Gegend? Vielleicht bei mir im Dorf, im größeren Dorf, ich meine, Österreich ist ja ländlich, so ein bisschen, oder auf Bezirksebene zum Beispiel, oder in der nächstgrößeren Stadt. Was gibt es da für Vereine, wo ich mich anschließen kann, wo ich Events teilhaben kann und. Oder was es halt auch in jeder Gemeinde gibt, sind politische Parteien. Viele politische Parteien machen auch Events oder brauchen auch junge Leute, die man mit anpacken wollen. Ich fand die Aussage vom Europaabgeordneten Malte Gallet so schön. Und zwar wurde er eben gefragt, wieso er denn in die Europapolitik gegangen ist. Also, naja, weil es sonst kein Jugendlicher macht. Ja. Irgendjemand muss halt das machen.
Du brennst mindestens so wie ich für Europa. Warum?
Es gibt viele, viele, viele Menschen in diesem wunderschönen Europa. Und wir haben gerade in der Corona-Pandemie gesehen, wie laut gewisse Gruppen werden können. Wenn ich mich erinnere an Ringdemonstrationen jeden Samstag, sogenannte Spaziergänge. Und immer wieder kommt man dann doch vor, naja, in was für einer Welt leben wir dann doch manchmal mit teilweise so lauten, aber immer nur einseitigen Stimmen. Es gibt, um das überspitzt zu sagen, ein paar Impfgegner. Dann gibt es 60-70% oder wie viel auch immer geimpft sind, die sich aber nicht äußern. Das heißt, die Mehrheit ist still. So, wer wird in den Nachrichten halt behandelt? In dem Sinne, die Lauten. Für mich ist es halt, naja, Europa, da gibt es nicht wirklich viele Laute. Und das europäische Projekt ist an sich so cool, dieses freie Reisen, nicht an Grenzen warten zu müssen. Wenn ich meine Familie in Holland besuche, dann gehe ich einfach rüber mit dem Zug. Wenn ich irgendwo anders arbeiten möchte, vor allem in Grenzregionen, sehr, sehr interessant. Wenn ich in, keine Ahnung, in Salzburg wohne und in Deutschland arbeite, so die Kurzdistanzen, so. Das macht so viel einfacher, denn überall, wo man sich hinsetzt und sich überlegt, naja, wenn wir das gemeinsam machen, macht das mehr Sinn? Ja. Sollen wir es dann gemeinsam machen? Ja. Wieso soll jemand, wenn er auf der Grenze einen Unfall hat, nach Österreich gebracht werden, wenn er da eine Stunde fährt, oder nach Deutschland, wenn er da 10 Minuten fährt? So. Ja, macht Sinn, dass wir den nach Deutschland liefern. Und genau das, finde ich, muss einfach klarer in den Köpfen kommen. Denn wenn du die Leute fragst, naja, wie oft hast du heute Europa schon begegnet? Oder weißt du, was alles damit zu tun? Was sind die Vorteile? Dann steht jeder blöd da, ja, du eigentlich, keine Ahnung. Aber dass die EU unter anderem vorschreibt, wie feuersicher dein Pyjama sein muss, damit, falls mal zu Hause was passiert, du nicht sofort lebendig daheim begraben wirst, wissen die meisten nicht. Dass du einfach so viele Produkte hast, die einen Standard haben. Die EU gibt einen Importstandard vor, der muss erfüllt werden, sonst kommt diese Ware nicht nach Europa rein. Sorgt einfach dafür, dass die EU gewisse Mindestlevels an Sicherheit voraussetzen kann. Und das wissen so viele Leute nicht, dass das die EU macht. Und da kann Österreich versuchen, was es will. Wenn Österreich da alleine wäre, keine Chance.
Warum sollte man sich vor allem in Zeiten wie diesen engagieren?
Die EU ist nicht perfekt, das wissen wir alle. Und da muss was verändert werden, wie du so sagst. Aber wenn ich immer nur A gesagt bekomme, dann werde ich nie an B glauben. Wenn ich immer nur gesagt bekomme, ja, die EU ist scheiße, die EU kostet viel, böse EU, so wie es in den Medien ganz gern berichtet wird, die böse EU hat was entschieden. Ja, dann glaube ich das irgendwann, wenn ich das nur höre. Deswegen braucht es auch eine andere Seite. Wenn die Leute Bescheid wissen, was sie wirklich an Vorteile halt davon haben, merken sie, hoi, das ist vielleicht doch der überwiegende Teil.
Triffst du auch mal auf EU-Kritik?
Ich erinnere mich da gern zurück an Vorarlberg, habe dann einen Tag mir Zeit genommen und Workshops in einer Landesberufsschule gemacht und habe alle Jugendlichen dort gefragt, wisst ihr, wer die Frau Ursula von der Leyen ist? Was glaubst du, Nini? Wie viele Leute haben gesagt, ja, ich weiß es?
Ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht nicht alle waren, aber...
Zwei.
Okay, das ist echt
zwei arg. Von 100. Dann noch ein paar, die haben gesagt, ja, schon mal gehört. Keine Ahnung, wer das ist, aber der Name sagt mal was. Mhm. Und das ist schon ein bisschen schockierend, weil genau da kommt dieser Punkt, die EU hat gesagt, genau, so, naja, du weißt ja nicht mal, wer die EU ist. Unsere Minister in Österreich machen schlussendlich die Entscheidungen. Die sitzen im Europäischen Ministerrat und entscheiden dann ja oder nein. Wir haben die Leute ins EU-Parlament gewählt. Die EU-Kommissare werden von der österreichischen Regierung, also beziehungsweise jedes Land hat natürlich einen, und einer hat die österreichische Regierung geschickt. So, das sind nicht irgendwelche in Brüssel, die haben wir selber gewählt, beziehungsweise unsere Regierung macht das.
Es ist doch unglaublich, dass das nach all den Jahren noch immer nicht so richtig angekommen ist, oder? Wie das Ganze funktioniert.
Ja, aber das ist relativ einfach. Und zwar Europa, wenn man mal in die Zeitungen schaut, ist Außenpolitik.
Ja.
Europa macht unser Regelwerk, worauf wir Gesetze basieren. Wo zur Hölle ist das Außenpolitik? Das betrifft uns direkt. Das ist alles mit unserer Gesetzgebung, das sind unsere Minister dort. Das ist Innenpolitik, aber es wird immer behandelt, als ob das Außenpolitik ist, irgendwas weit weg und wo wir jetzt drüber berichten. Aber dass das eigentlich ist, eigentlich zu das vierte Level der Innenpolitik ist, von der Gemeinde, vom Bundesland, vom Staate und dann Europa, das wird einfach nicht so gehandhabt und das ist zumindest noch nicht so in den Köpfen drinnen und wird auch nicht gefördert. Und solange das nicht passiert, glaube ich, werden wir auch noch sehr lange dieses Problem haben von dem bösen Europa, das fernweg ist.
Okay, kommen wir kurz zu ein paar wichtigen Facts über die EU, die uns helfen, das alles etwas besser zu verstehen. Um nochmal auf Dave einzugehen und klar zu kommunizieren, Ursula von der Leyen ist die Präsidentin der EU-Kommission. Wir hören ja zudem oft, die EU hat entschieden oder das ist von Brüssel so festgelegt worden. Wer aber entscheidet da wirklich was? Ich versuche da mal etwas Klarheit reinzubringen. Fangen wir mal von vorne an. Was gibt es eigentlich für Organe, die bei diesen Fragen eine große Rolle spielen? Ich werde euch erstmal nur ein paar wichtige nennen. Das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union, der Europäische Rat und die EU-Kommission. Don't panic, es wird vielleicht etwas komplex, aber wir kriegen das schon hin. Es gibt einmal das Europäische Parlament, das wir EU-Bürgerinnen gemeinsam alle 5 Jahre wählen. Und dann gibt es noch den Rat der Europäischen Union, in dem die national gewählten Regierungen der verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zusammenkommen. Also das heißt, durch die nationalen Wahlen, die Wahlen der Regierungen in unseren Ländern, wie zum Beispiel die Nationalratswahlen in Österreich, wählen wir, wer im Rat der Europäischen Union sitzt. Also merkt euch, Europäisches Parlament, Rat der Europäischen Union. Und dieser Rat der Europäischen Union wird auch der Ministerrat genannt, weil hier die Fachministerinnen sitzen, die wir durch die nationalen Wahlen in die Regierung gewählt haben. Beide, also Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union, also Ministerrat, sind Gesetzgeber der EU. Und jetzt kommt die EU-Kommission ins Spiel. Ganz vereinfacht gesagt, sie macht die Gesetzentwürfe. Und das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union, also Ministerrat, entscheiden über diese Gesetzesentwürfe. Das heißt, das Europäische Parlament kann also nicht ganz alleine Gesetze beschließen, weil ja der Rat der Europäischen Union mitentscheidet. Und der Rat der Europäischen Union, also Ministerrat, besteht ja, wie gerade erwähnt, aus unseren Ministerinnen, die wir national wählen. Okay, kurze Verschnaufspause. Und dann, ganz wichtig, gibt's noch den Europäischen Rat. Ich weiß, ähnliche Namen, verwirrend, aber eigentlich ganz einfach. Der Europäische Rat ist im Gegensatz zum Rat der Europäischen Union der Rat der Staats- und Regierungschefs. Sie kümmern sich um die wichtigsten Entscheidungen, also die großen Zukunftsfragen der EU. Daher sage ich auch immer gerne, die nationalen Wahlen sind mindestens genauso wichtig wie die Wahlen zum Europäischen Parlament. Denn durch die Wahl der nationalen Regierungen beeinflusst man maßgeblich, welche Entscheidungsträgerinnen, also Staats- und Regierungschefs beispielsweise, im Europäischen Rat agieren. Wenn also von der EU gesprochen wird, sei es von uns, von Politikerinnen oder von den Medien, sind eigentlich ganz oft unterschiedliche EU-Institutionen gemeint oder noch besser, haltet euch fest, die nationalen Politikerinnen selbst. Es ist also auf keinen Fall so, dass die EU, wie immer gesagt wird, über unsere Köpfe hinweg entscheidet. Das kann sie nämlich offensichtlich nicht. Apropos Wahlen, neben mir sitzt die Katharina Pacher vom Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Wien. Katharina, kannst du uns vielleicht ganz kurz nochmal ein paar Facts über das Europäische Parlament geben?
Ja, die derzeitige Präsidentin des Europäischen Parlaments, die kommt aus Malta und sie heißt Roberta Metsola. Das Europäische Parlament ist für die Gesetzgebung, die Kontrolle und den Haushalt zuständig. Es gibt insgesamt 705 Mitglieder des Europäischen Parlaments. Das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber eigentlich sind das die Europaabgeordneten oder EU-Abgeordneten. 19 davon, die kommen aus Österreich. Ja, und die Abgeordneten, die haben ein ziemlich straffes Zeitprogramm mit insgesamt 40 Sitzungswochen, an denen entweder im Plenum oder in den Ausschüssen diskutiert, beraten und eben beschlossen wird.
Man muss auch sagen, die EU-Abgeordneten, die sind eigentlich gar nicht so fern, wie sich viele vielleicht vorstellen, sondern man kann sich ja jederzeit mit ihnen austauschen, ihnen schreiben, wenn man wichtige Anliegen hat oder auch so, da freuen sie sich ja drüber.
Absolut, ja.
Wie kann man das machen?
Ja, entweder man kontaktiert sie direkt oder ihr könnt euch jederzeit an uns wenden, das heißt an das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments, und wir vernetzen euch sehr gerne mit den Europaabgeordneten.
Wir haben ja auch in jeder Folge mindestens eine EU-Abgeordnetin im Podcast und schauen hinter die Kulissen. Und dieses Mal ist die Sarah Wiener bei uns, die Katharina getroffen hat.
Ich bin eigentlich Köchin, also das werde ich auch bleiben, weil ich muss ja auch essen. Dann bin ich Hobby-Imkerin. Ich bin Anteilseignerin eines ganz tollen Biobauernhofs in der Uckermark. Das ist so nordöstlich von Berlin. Und ich bin jetzt Europaabgeordnete seit 2019 für die Grünen in Österreich, aber in der Grünen-Fraktion.
In unserem Podcast geht es ja um Aktivismus. Wie können sich jetzt junge Menschen für die EU stark machen? Was rätst du ihnen?
Gerade jetzt, die Jugend hat ja einen großen Auftrag, weil ich finde, die wichtigste Aufgabe ist jetzt von der EU eigentlich Lösungen für unsere Klimakrise und für das Biodiversitätsproblem zu finden. Das ist doch das, was uns alle eint, und deswegen brauchen wir auch die ganze EU. Und da kann man sich natürlich schon vielfältig engagieren. Es ist zwar auch möglich, sich allein im stillen Kämmerlein gegen Trolle zu wehren im Internet, aber es macht viel mehr Spaß und viel mehr Freude und ist auch befriedigender, wenn man sich mit anderen zusammenschließt. Ob das jetzt eine kleine Gruppe in einem Dorf ist oder in Wien beim Stammtisch oder bei einer NGO, bei Protesten, bei Future for Fridays. Also es gibt so viele Möglichkeiten, was man machen könnte, dass ich das die gar nicht alle anzählen kann. Aber es ist wichtig, weil auch wenn man es unterschätzt, es ist eine Macht und sie wird gehört am Ende.
Was bedeutet EU für dich?
Jetzt als Europapolitikerin hat sich mein Blick nochmal geschärft. Aber für mich ist es schon ein wichtiges Instrument zu merken, dass wir gemeinsame Werte haben, die wir auch verteidigen und hochhalten sollten und müssen. Menschenrechtswerte, LGBT-Rechte, aber auch zum Beispiel das ganze Problem mit der Umwelt, ich arbeite ja ganz hart an Pestizidreduktion, an alternativen ökologischen Systemen, wo man auch von anderen Ländern lernen kann und sich die Best-Practice-Beispiele anschauen kann. Wie machen das andere? Pestizidfreie Städte, pestizidfreie Gemeinden. Das ist hochspannend und das sind ganz, ganz spannende Leute, die mir auch Input geben, den ich so wahrscheinlich gar nicht hätte.
Gibt es etwas, das du den HörerInnen des Podcasts mit auf den Weg geben möchtest?
Ich glaube, in den Zeiten mit unseren multiplen Krisen ist der schlechteste Berater, wenn man Angst hat. Angst oder Sorge hat. Sorge vor einer ungewissen Zukunft. Denn die Zukunft wird kommen, wie auch immer. Und da ist es eine Energieverschwendung, sich zu viele Sorgen zu machen. Mein Vater hat immer gesagt, ob das was nutzt, wenn du dir Sorgen machst. Aber wir haben viele Mittel, wie wir es besser machen können oder wo wir uns erfreuen können, das nicht nur negativ zu sehen, sondern die Nachbarin zum Beispiel, die Ältere, durch einen Einkauf zu unterstützen oder ein kleines Wildkrautbeet vor meinem Haus zu gießen oder unverpackte Lebensmittel einzukaufen. Oder eine Biokiste zu bestellen und den Biobauern Mut zu machen, dass sie genau richtig und gute Produkte machen und dass sie gewollt und gebraucht werden. Oder Handwerker, die eine der letzten Horte des individuellen kreativen Ausdrucks sind, die man schützen muss. Also selbst wenn du zu Hause sitzt und strickst und du machst es mit Liebe, finde ich, ist da schon eine gute Energie im Raum. Insofern möchte ich da jetzt keine 5 Punkte aufzählen, was jetzt hilfreich und gut wäre, sondern ich glaube, alles Gute und alles Liebevolle und alles Wichtige ist hilfreich und gut. Aber eine kleine Anmerkung habe ich auch noch. Selber kochen mit frischen, regionalen, möglichst ökologischen Zutaten ist sicher eines der allerbesten Dinge, die man machen kann. Ich muss jetzt sagen, ihr seht das ja nicht, aber ich sehe das hier, wo hier der Podcast gemacht wird. Das ist so ein angenehmer, netter, bunter Raum mit so freundlichen, sympathischen, strahlenden Menschen, Frauen, muss hier auch mal gesagt werden, dass es eine Freude ist, auch einfach hier zu sein. Das musste jetzt auch mal gesagt werden, weil kaum jemand weiß ja, wenn er zuhört, wer sitzt da. Also es ist eine große Freude, bei euch sein zu dürfen.
Gibt es etwas, das du explizit politisch engagierten Frauen mit auf den Weg geben möchtest?
Nicht aufgeben. Ihr seid nicht allein. Wir sind viele und die Welt braucht uns.
Zurück zu Lena. Fühlst du dich eigentlich als Europäerin?
Auf jeden Fall.
Was erwartest du dir eigentlich von der EU?
Ich bin sehr froh, eine EU-Bürgerin zu sein, und ich glaube, das, was wir schaffen müssen, ist einen transnationalen Schulterschluss in großen Fragen und Krisen. Und das bedeutet, wenn wir über die Klimakrise reden, dass es einen Green New Deal geben muss, der aber Hand und Fuß hat, der ausgestattet ist mit einem ganz genauen Programm, wie was passieren muss. Ich erwarte mir von einer EU einen Zusammenschluss, in dem wir übergreifend die großen Probleme lösen und lösen können. Und dass es da noch viel Veränderungspotenzial gibt und vor allem Potenzial, besser zu werden.
Egal wie groß der Optimismus, der Veränderungswille und die Einsatzbereitschaft ist, jeder Aktivist oder Aktivistin erlebt auch mal Tiefen. Und das ist völlig okay so. Es gibt nun mal auch Momente, die etwas mühsam sind. Momente, in denen man an sich zweifelt, Ohnmacht spürt und in denen man sich denkt, warum das alles überhaupt? Hat das alles einen Sinn? Bewirke ich wirklich etwas? Das wollte ich auch mal von Lena wissen, die unermüdlich als Klimaaktivistin kämpft. Was machst du, wenn du als Aktivistin ein bisschen ausgebrannt bist? Also ich weiß, dass es anstrengend sein kann, viele Sachen zu organisieren und dann wirklich eine lange Zeit zu demonstrieren, und auch dieses Gruppieren und andere inspirieren verlangt einem doch viel ab. Was sind deine Tipps?
Der erste ist, es zuzulassen. Dass man merkt, okay, ich bin gerade erschöpft und es geht gerade nicht mehr. Also ich habe in den letzten Jahren sehr viel gekämpft mit Hass von einer eher politisch rechten Seite. Und das war schon sehr brutal. Und dann tatsächlich sich ein Umfeld schaffen, in dem man drüber reden kann. Wir sind nicht nur Aktivistinnen, die wie Maschinen versuchen sollen, diese Welt zu verändern, sondern wir sind auch Menschen. Und wir haben Ängste, und wenn wir mal nicht mehr können, dann muss es Menschen geben, mit denen wir drüber reden können. Und diese Ängste teilen. Ich glaube, das ist das Einzige, das hilft. Ja, und dann irgendwann wieder aufstehen, durchatmen und beschließen, weiterzumachen.
Das sehe ich genauso. Diejenigen, die gerade zuhören und die sich vielleicht denken, hey, Aktivismus, ich weiß nicht, also ist mir alles irgendwie vielleicht ein bisschen zu viel, ich habe sowieso schon so viel zu tun im Alltag. Was wäre so das, wo du sagen würdest, es lohnt sich, das zu machen? Und damit wir das nochmal hier mitgeben können an diejenigen, die gerade sich vielleicht inspirieren lassen von dem Podcast.
Wir nehmen an den Auseinandersetzungen, an den politischen, an den gesellschaftlichen sowieso immer teil, ob aktiv oder passiv. Wir bekommen die Änderungen mit, wir bekommen die Maßnahmen mit. Politik ist ja nicht was Abstraktes, sondern es geht ja darum, das Gesellschaftssystem zu gestalten. Und ich glaube, dass es gut wäre, wenn ganz viele Menschen beschließen, dieses System mitzugestalten. Auch wenn das manchmal mühsam ist, das stimmt sicher. Aber ich glaube, es ist eine historische Notwendigkeit. Und jeder Mensch, der politisch aktiv wird und für was kämpft, hilft, die Geschichte zu schreiben und zu gestalten, weil wir es können. Und wir sind in einem Kollektiv. Wenn wir gemeinsam politische Arbeit machen, sind wir nie wieder alleine. Aktivismus heißt, dass wir nicht mehr passiv auf die Welt schauen, sondern sie aktiv gestalten wollen. Das bedeutet, dass wir extrem mutig sein müssen. Und in der Definition von Mut steckt, dass wir beschließen müssen, scheitern zu können. Und dass Scheitern absolut okay ist. Und trotzdem, wir dürfen nie unseren Mut verlieren, weil wir einander haben. Weil es so viele Menschen auf der ganzen Welt gibt, die auf die Straße gehen, die kämpfen. Es waren in den letzten Jahren Klimaproteste in 2966 Städten, über 4 Jahre Millionen Menschen auf der Straße. Du bist nicht allein und niemand von uns ist allein.
Genau so ist es, liebe Leute. Wir sind nicht alleine und die Welt braucht uns. Wir müssen etwas tun. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Es ist leichter, sich dem Nichtstun hinzugeben oder sich einzureden, dass man sowieso nichts mehr tun kann. Aber das stimmt nicht. Wir haben jetzt noch eine einzigartige Chance, gemeinsam europäische Geschichte zu schreiben, bevor autoritäre, antidemokratische Kräfte überhand nehmen. Aufgeben ist keine Option. Egal wer du bist, was du machst, woher du kommst, dein Engagement, das europäische Bewusstsein zu stärken, bedeutet sehr viel. Vergiss nicht, du bist nicht allein. Wir alle Aktivistinnen und Aktivisten supporten dich und kämpfen mit dir mit für eine inklusive, friedliche, klimaneutrale Welt, für eine Zukunft in Freiheit, Demokratie und Mitmenschenrechten. Für eine starke EU. Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt? Gemeinsam für EU. Ich bin Nancy Clauri und ihr hört Irgendwas mit EU. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, teilt es und schreibt uns gerne eine Bewertung. Da freuen wir uns sehr darüber.
Dieser Podcast wurde produziert von Oh, wow!